Frühjahr 1933. Wenige Wochen sind seit dem Machtantritt der Nationalsozialisten in Deutschland vergangen. Am Berliner Robert-Koch-Institut verlieren mindestens 12 jüdische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Stellen. Ihnen und Ihren Familien ist dieser Podcast gewidmet.
Herzlich willkommen zur vierten Folge der Erinnerungszeichen, dem Podcast aus dem Museum im Robert-Koch-Institut. Mein Name ist Benjamin Kunz. Ich bin Gesundheitswissenschaftler und Medizinhistoriker und arbeite seit rund 10 Jahren am RKI. In dieser Episode möchte ich Ihnen die Lebensgeschichte von Fritz Kaufmann vorstellen. Dieser kam mit 23 Jahren als unbezahlter Medizinalpraktikant ans Robert-Koch-Institut. Bereits im Sommer 1932 musste er unfreiwillig das RKI verlassen, nachdem er sich während seiner Forschungsarbeiten im Labor mit dem Tuberkuloseerreger infiziert hatte. Die Machtergreifung der Nationalsozialisten und seine Entlassung aus dem RKI erlebte er im Schweizer Davos, wo er sich für mehrere Monate in dem Sanatorium aufhielt, das einst Thomas Mann als Vorlage für seinen berühmten Roman »Der Zauberberg« gedient hatte. An welcher dänischen Forschungseinrichtung Fritz Kaufmann seine wissenschaftliche Karriere fortsetzen konnte, warum das noch heute verwendete Klassifikationsschema für Salmonellen nach ihm benannt wurde und welche Auszeichnungen er für seine wissenschaftlichen Leistungen erhielt, das erfahren Sie in dieser Folge.
Fritz Kaufmann wurde am 15. Januar 1899 in Preußisch-Stargard geboren, das heute polnisch ist, damals jedoch zur deutschen Provinz Westpreußen gehörte. Er war das erste Kind seiner Eltern Albert Kaufmann und Eva, geborene Gottschalk, die ein Jahr zuvor geheiratet hatten. Albert Kaufmann betrieb mit seinem Bruder Felix die nach ihrem Vater benannte Schuhfabrik Peter Kaufmann und Söhne. Die Familie Kaufmann lebte schon seit vielen Jahrzehnten im rund 40 Kilometer südlich von Danzig gelegenen Preußisch-Stargard. Nach Fritz, dem Erstgeborenen, kamen noch 4 weitere Kinder zur Welt: Alfred, Lotte, Hildegard und Peter. Wobei der Jüngste erst 15 Jahre nach dem Ältesten der 5 Kaufmann-Kinder geboren wurde. Über seine Kindheit und Schulzeit schrieb Fritz Kaufmann später in seinen Lebenserinnerungen:
Ich hatte eine glückliche, freie Jugend und besuchte ab 1905 das humanistische Friedrichsgymnasium in Preußisch-Stargard. Am 17. Februar 1917 bestand ich das Abiturientenexamen und wurde von der mündlichen Prüfung befreit. Kurz nach meinem Abgange erhielt ich vom Gymnasium eine Goethe-Ausgabe in 6 Bänden, ein Geschenk der Deutschen Goethe-Gesellschaft. Ich interessierte mich damals am meisten für Literatur und hatte keine näheren Beziehungen zur Mathematik, Physik und Chemie.
Nach dem Abitur arbeitete Fritz Kaufmann einige Monate als Volontär in einer Bank, bevor er mit einer Lehre in der väterlichen Schuhfabrik begann. Doch bereits im Juli 1917 musste der 18-Jährige diese beenden, da er zum Kriegsdienst einberufen wurde.
Ich kam in die Garnison nach Breslau und dann zu einer Divisionskraftwagenkolonne an die Westfront. Dort fuhr ich einen schweren Daimler-Lastwagen mit Anhänger und brachte hauptsächlich Munition in die Artilleriestellungen. Als ich Ende Oktober 1918 von einer dieser Fahrten im Morgengrauen in mein Quartier westlich von Metz zurückkehrte, erfuhr ich, dass meine älteste Schwester Lotte, die in Dresden zur Ausbildung in einer Pension weilte, 16-jährig an der damals herrschenden Grippe gestorben war. Deswegen erhielt ich Urlaub und erlebte den Ausbruch der deutschen Novemberrevolution während der Eisenbahnfahrt durch das geschlagene Deutschland. Berlin war gesperrt, sodass ich von Halle aus über Posen und Dirschau nach Hause gelangte. Als ich dort erfuhr, dass preußisch Stargard zum polnischen Korridor gehören solle, gab ich meine ursprüngliche Absicht, in die väterliche Fabrik einzutreten, auf. Ich entschloss mich dazu, Medizin zu studieren, nicht um Arzt, sondern um Naturwissenschaftler zu werden.
Im Jahr 1919 begann Fritz Kaufmann sein Medizinstudium an der Universität Greifswald. Da für die Kriegsteilnehmer der Studienplan verschlankt und verdichtet wurde, konnte er dort bereits im Frühjahr 1920 sein Physikum ablegen. Daraufhin wechselte er an die Universität Hamburg, studierte zwei Semester und ging dann für das Sommersemester 1921 nach München. Von den Vorlesungen zweier berühmter Mediziner, des Chirurgen Ferdinand Sauerbruch und des Gynäkologen Albert Döderlein, war er jedoch alles andere als begeistert.
Sowohl Döderlein als auch Sauerbruch traten wie Bühnenstars auf und wurden auch dementsprechend bewundert und durch Trampeln beklatscht. Jedoch nicht von mir, der diesen Schauspielern bald fernblieb. In München lebte damals mein Onkel Alfred Gottschalk, ein Bruder meiner Mutter, als Maler und Bildhauer, sodass ich durch ihn einen Einblick in das Münchner Künstlerleben erhielt. Es blieb auch die einzige Zeit meines Lebens, in der ich stundenlang im Café saß und mit Künstlern oder Schriftstellern diskutierte.
Fritz Kaufmann kehrte nach Hamburg zurück. Dort bestand er im Frühjahr 1922 das ärztliche Staatsexamen und promovierte über einen Fall von paroxysmaler Lähmung, wiederkehrend auftretende Muskellähmung, bei Max Nonne, dem Leiter der neurologischen Klinik in Eppendorf.
Im Herbst 1922 kam Fritz Kaufmann nach Berlin, um hier das vorgeschriebene praktische Jahr zu absolvieren. Von September bis Dezember war er als Medizinalpraktikant in der 3. Medizinischen Universitätsklinik der Charité tätig. Mit dieser Stelle war er jedoch unzufrieden.
Ich beschloss daher, die letzten 8 Monate des praktischen Jahres im Robert-Koch-Institut zu verbringen. Doch kannte ich damals nicht dieses Institut, nicht einmal seine Adresse und wusste auch nicht, wer der Direktor war oder dort arbeitete. Ich habe auch mit niemandem über meinen Plan gesprochen und wurde von niemandem beraten. Ich suchte mir im Telefonbuche die Adresse des Robert-Koch-Instituts heraus, schrieb an den Herrn Direktor und fragte, ob ich am 01.01.1923 als Medizinalpraktikant in das Institut eintreten könne. Ich erhielt eine bejahende Antwort von Fred Neufeld, der damals der Direktor war. Meine erste Wohnung in Berlin lag am Luisenplatz 1, Parterre, sodass ich aus meinem Fenster auf die beiden Denkmäler des Bakteriologen Robert Koch und des Chemikers Emil Fischer blickte. Nomen et Omen.
Als Medizinalpraktikant arbeitete Fritz Kaufmann bis Ende August 1923 ohne jegliche Bezahlung und blieb als unbezahlter Volontär bis zum 1. Februar 1924 am RKI. Als ihm daraufhin eine bereits versprochene Assistentenstelle nicht gegeben wurde, verließ Kaufmann das Institut und ging nach Pegau in Sachsen, wo sein Vater und sein Onkel inzwischen die Schuhfabrik Peter Kaufmann und Söhne betrieben. In Leipzig belegte er einen Kurs am Physikalisch-Chemischen Institut der Universität, bevor er im Herbst 1924 den Leiter eines bakteriologischen Untersuchungsamtes in Bad Oeynhausen vertrat. Dort erreichte ihn das Angebot des RKI, zum 1. Dezember als außerplanmäßiger, jedoch bezahlter Assistent ans RKI zurückzukehren. Kaufmann nahm das Angebot an. Während seiner Zeit am RKI arbeitete er in unterschiedlichen Abteilungen, unter anderem im Bakteriologischen Untersuchungsamt, in der Seuchenabteilung und in der staatlichen Impfanstalt. Sein Hauptaugenmerk lag auf der Erforschung der Darmbakterien. Zum 1. Oktober 1928 wurde er zum planmäßigen Assistenten befördert. In der Berliner Mikrobiologischen Gesellschaft trat er wiederholt mit Wortbeiträgen in Erscheinung. Zum Beispiel am 13. Mai 1929 mit einem Vortrag zur Paratyphusfrage. Gemeinsam mit Eduard Böcker, dem Leiter des Untersuchungsamtes, veröffentlichte er 1931 im Springer Verlag das als Leitfaden für Ärzte, Studierende und technische Assistentinnen konzipierte Buch Bakteriologische Diagnostik.
Das Jahr 1932 war im Leben von Fritz Kaufmann eine Art Schicksalsjahr. Am 26. Januar heiratete er in Berlin mit 33 Jahren die 5 Jahre jüngere, im habsburgischen Fiume an der Adria geborene Hertha Rahmann, die er 2 Jahre zuvor beim Skilaufen in St. Anton kennengelernt hatte. Als Trauzeugen waren sein Bruder Alfred Kaufmann sowie der bekannte Zoologieprofessor Paulus Schiemens zugegen. Die Ehe blieb kinderlos. Schon bald nach der Hochzeit entwickelte Fritz Kaufmann, der seit Oktober 1930 in der Tuberkuloseabteilung des RKI bei Bruno Lange gearbeitet hatte, Symptome einer Lungenerkrankung. Am 1. Juli 1932 wurde nach einer Röntgenuntersuchung im Rudolf-Virchow-Krankenhaus die Diagnose Lungentuberkulose gestellt, mit deren Erregern er sich höchstwahrscheinlich im Labor am RKI infiziert hatte. Die behandelnden Ärzte rieten zu einem längeren Kuraufenthalt. Liegekuren an der frischen Luft. Wirksamere Therapiemöglichkeiten standen der Medizin damals, als es noch keine Antibiotika gab, gegen die auch als Schwindsucht bezeichnete Krankheit nicht zur Verfügung. Zusammen mit seiner Frau ging Fritz Kaufmann daraufhin für wenige Wochen nach St. Blasien im Schwarzwald. Von dort reiste er in die Schweiz und wurde als Tagespatient im berühmten Waldsanatorium in Davos aufgenommen, das Thomas Mann einst als Kulisse für den Roman »Der Zauberberg« gedient hatte, nachdem seine Frau Katja 1912 dort wegen eines Lungenleidens behandelt worden war. Fritz Kaufmann und seine Frau wohnten für die folgenden Monate in der Pension Villa Elise. Ausgerechnet hier erreichte ihn zum Jahresbeginn 1933 ein Schreiben, das für seine weitere Karriere von großer Bedeutung war. Ralph St. John Brooks vom Lister-Institut in London lud ihn im Auftrag des sogenannten Nomenclature Committee der International Society for Microbiology ein, gemeinsam mit einer Handvoll anderer internationaler Fachleute ein grundlegendes Ordnungsprinzip für die Bakteriengattung der Salmonellen zu entwickeln. Am 5. Januar 1933 schickte er sein Antwortschreiben nach London zurück, dem er bereits seine grundlegende Idee für ein Klassifikationssystem beigefügt hatte.
Ich danke vielmals für das Schreiben vom 30.12.32 und bin sehr gern bereit, an der Salmonella-Arbeit teilzunehmen. Beiliegend überreiche ich meinen Vorschlag und bin jederzeit bereit, nähere Erklärungen und Angaben zu machen. Auch bin ich gerne bereit, andere Vorschläge zu begutachten.
Hieraus entwickelte sich in der Folge, unter anderem in Zusammenarbeit mit dem britischen Bakteriologen Philip Bruce White, ein Klassifikationssystem zur Einordnung von Salmonellen auf serologischer Basis, das bis heute weltweit als Kaufmann-White-Schema bekannt ist. Ich habe mit Professor Antje Flieger, Leiterin des RKI-Fachgebiets Bakterielle darmpathogene Erreger und Legionellen sowie des Nationalen Referenzzentrums für Salmonellen und andere bakterielle Enteritis-Erreger in Wernigerode gesprochen und sie gebeten, uns zu erklären, was es mit diesem Schema auf sich hat. Frau Professor Flieger, können Sie uns in einfachen Worten erklären, was ist das Kaufmann-White-Schema und wozu braucht man es überhaupt?
Ja, sehr gern. Das Kaufmann-White-Schema ist ein Klassifizierungssystem für Salmonellen. Und Salmonellen sind bakterielle Erreger, die auf uns Menschen in der Regel über kontaminierte Lebensmittel übertragen werden und häufig Durchfallerkrankungen verursachen, aber in Einzelfällen auch sehr schwere invasive Erkrankungen herbeiführen können. Salmonellen können wir uns in etwas übertragenem Sinne von der Form her auch als nicht zu lange Wiener Würstchen vorstellen, die auf ihrer Oberfläche verschiedene Strukturen haben. Und diese Strukturen sind sehr wichtig für die Analysen, die Herr Kaufmann durchgeführt hat. Wichtig ist auch zu sagen, dass die Antikörper, die unser Immunsystem infolge einer Infektion produziert, sehr genau auf einen bestimmten Typ dieser Oberflächenstrukturen passen. Und genau dieses Prinzip, also die Vielfalt der Oberflächenstruktur und die passgenaue Erkennung durch Antikörper, hat sich Fritz Kaufmann zunutze gemacht. Er wusste, dass nicht jede Salmonelle gleich ist, sondern dass es hier Unterschiede gibt, je nachdem, in welchem Wirt, also Wirt sind jetzt hier verschiedene Tiere gemeint oder auch der Mensch, der Erreger gefunden oder auch welche Krankheitssymptome ausgelöst wurden. Und er hat somit ein Verfahren und Klassifizierungssystem entwickelt, um Salmonellen besser unterscheiden zu können. Dabei hat er auf die Arbeiten von Bruce White, einem britischen Bakteriologen, aufgebaut. Und das Schema heißt ja auch Kaufmann-White-Schema. Was wurde hierbei spezifisch getan? Also ganz vereinfacht gesagt, hat er Bakterien genommen, in Kaninchen injiziert und somit dann Antikörper gegen diese Oberflächenstrukturen generiert. Diese Antikörper hat er dann verwendet, um Salmonellen bestimmen zu können, die die gleichen Oberflächenstrukturen haben. Dies kann man nun in einer Analyse tun, indem man die Bakterien dann mit den Antikörpern oder manchmal ist auch vom Serum die Rede, hier zusammengibt. Und wenn die entsprechende Oberflächenstruktur vorhanden ist, verklumpen die Bakterien. Und wenn es nicht vorhanden ist, tritt diese Reaktion nicht ein. Er konnte somit auf diese Weise gleich von nicht gleich unterscheiden. Und er hat sich mit diesen Antikörpern sozusagen einen Schlüssel gebaut, der spezifisch für einen bestimmten Typ der Salmonellen ist. Weil nun aber die Vielfalt der Zuckerstrukturen sehr groß ist und dann auch noch die Kombination mit diesen Proteinstrukturen ja eine Rolle spielt, also diese Vielfalt dann noch viel größer ist, konnte Fritz Kaufmann bis zum Ende seines Arbeitslebens, so ungefähr 1969, bereits über 900 unterschiedliche Typen, die wir heute Salmonella serovare nennen, beschreiben. Andere Wissenschaftler, zum Beispiel die Herren Leminor und Herr Popov vom Pasteur-Institut in Paris, haben dann seine Arbeiten weitergeführt. Und auch jetzt werden jedes Jahr noch neue Typen, also neue Serovare beschrieben, sodass wir bei den Salmonellen über 2600 verschiedene Typen unterscheiden können, die dann auch wiederum verschiedene Namen tragen. Wichtig ist auch noch zu sagen, dass diese Klassifizierungsmethode im Anschluss in einer ähnlichen Weise auch für andere Bakterien Anwendung fand, zum Beispiel für Escherichia coli, die damit differenziert werden können. Und die Erregervariante von E. coli EHEC spielt hier ebenso eine Rolle. Wozu braucht man nun solch eine Klassifizierungsmethode? Mit dieser Methode konnten dann einerseits besonders gefährliche Typen von weniger gefährlichen Typen unterschieden werden. Zum Beispiel konnte man den Typhuserreger, also Salmonella typhi, der schwere Krankheitsbilder verursacht, von häufig nur Durchfall erzeugenden Salmonellen abgrenzen. Andererseits war es mit dieser Methode einfacher geworden zu bestimmen, welche Patienten vermutlich zu ein und demselben Krankheitsausbruch gehören, denn diese sollten dann alle den gleichen Salmonellentyp aufweisen. Und zusätzlich konnten diese Krankheitsausbrüche auch mit bestimmten Lebensmitteln assoziiert werden. Das heißt, wenn ich einen bestimmten Salmonellentyp in Patienten eines Ausbruchs finde, sowie auch zum Beispiel auf ein Lebensmittel wie Sojasprossen, die auch alle Patienten gegessen haben, finde, kann ich hier mit recht hoher Wahrscheinlichkeit von der Quelle des Ausbruchs ausgehen. Und im Anschluss kann ich dann natürlich das kontaminierte Lebensmittel aus dem Verkehr ziehen. Das heißt, das Kaufmann-White-Schema ist ein sehr wichtiges Klassifizierungssystem, das einerseits die Diagnose von den Erkrankungen erleichtert und auch hilft, den öffentlichen Gesundheitsdienst hier zu unterstützen.
Vielen Dank, Frau Professor Flieger, für Ihre Erläuterung.
Okay, gut.
In Davos erfuhren Fritz Kaufmann und seine Frau Ende Januar 1933 von der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland. Zum 31. März erhielt er als Jude vom Robert-Koch-Institut seine Kündigung mit Wirkung zu Ende Juni. Wenige Tage später ein weiteres Schreiben, in dem die Kündigung auf den 15. Mai vorgezogen wurde. Wie der vorhandene Schriftwechsel belegt, versuchte Fritz Kaufmann verzweifelt gegen seine Entlassung vorzugehen. Unter Verweis auf seinen Status als Weltkriegsteilnehmer konnte er zwar erreichen, dass seine Bezüge bis Ende Juni fortgezahlt wurden, die Kündigung wurde indes nicht aufgehoben. Bemerkenswert erscheint in diesem Zusammenhang jedoch ein Schreiben des stellvertretenden RKI-Leiters Friedrich Karl Kleine vom 19. Mai 1933, der den Erkrankten Fred Neufeld vertrat und diesem bereits kurze Zeit später im Präsidentenamt nachfolgte.
Sehr verehrter Herr Dr. Kaufmann, dem dienstlichen Schreiben des Instituts möchte ich persönlich noch hinzufügen, dass nach völliger Wiederherstellung Ihrer Gesundheit einer Bewerbung Ihrerseits um eine planmäßige Assistentenstelle am Institut selbstverständlich nichts entgegensteht. Aus äußeren Gründen ist es jetzt unmöglich, Assistentenstellen auf unbestimmte Zeit unbesetzt zu lassen. Sie können sich aber darauf verlassen, dass hier nichts versäumt wird, Sie pekuniär zu stützen und Ihr wissenschaftliches Fortkommen später zu fördern. Mit verbindlichen Grüßen, Ihr sehr ergebener Kleine.
Im Mai und Juni 1933 erhielt Fritz Kaufmann von seinen ehemaligen Vorgesetzten am RKI gleich mehrere wohlwollende Zeugnisse ausgestellt. Es schrieben Eduard Böcker, der Leiter des Untersuchungsamtes, Bruno Lange, der Leiter der Seuchen- und Tuberkuloseabteilung, sowie Heinrich Ginz, der Leiter der Pockenabteilung und Vorsteher der Impfanstalt. Als Fritz Kaufmann daraufhin endgültig klar wurde, dass keine Möglichkeit mehr zur Rückkehr ans RKI bestand, bemühte er sich von Davos aus um eine Anstellung im Ausland. Hierzu schrieb er einige Briefe nach London an britische Kollegen, mit denen er sich bereits zuvor fachlich ausgetauscht hatte, sowie an Simon Flexner, den langjährigen Leiter des Rockefeller Institute for Medical Research in New York. Während er eine Vielzahl an Absagen erhielt, bot ihm Thorvald Madsen, der Direktor des dänischen Serum-Instituts, eine Assistentenstelle an. Hierauf schrieb Kaufmann in seinem Antwortbrief vom 17. Juni 1933:
Sehr geehrter Herr Professor, indem ich für das Schreiben vom 15.06. vielmals danke, nehme ich hierdurch die mir angebotene Assistentenstelle in Ihrem Institut an und werde am 1. August meinen Dienst antreten. Bis Mitte Juli bleibe ich in Davos und werde dann über London, wo ich Bruce White, Schütze und Scott sprechen will, nach Kopenhagen reisen. Es freut mich, mit Herrn Dr. Christensen zusammenarbeiten zu können, den ich von seinem Berliner Aufenthalt in angenehmer Erinnerung habe und den ich bestens grüße. Nochmals herzlichen Dank für Ihr freundliches Entgegenkommen und ergebenste Grüße von Ihrem Fritz Kaufmann.
Im August 1933 begann für Fritz Kaufmann sein neues Leben in Dänemark. Am 1902 gegründeten Staatlichen Serum-Institut in Kopenhagen konnte er seine Forschungen zur Klassifikation der Salmonellen fortsetzen und die Pneumokokken-Serologie des Instituts weiterentwickeln. Zu den Wissenschaftlern aus aller Welt, mit denen er korrespondierte, zählte unter anderem der in New York forschende Nobelpreisträger und Vater der Immunhämatologie Karl Landsteiner. Auch mit einigen seiner ehemaligen RKI-Kollegen hielt er Kontakt, wie Briefwechsel mit Fred Neufeld und Bruno Lange belegen. Im September 1937 übernahm Kaufmann die Leitung der Pneumokokkenabteilung. Im Februar 1938 zusätzlich die Leitung der neu gegründeten internationalen Salmonella-Zentrale. Im März 1939 wurde Fritz Kaufmann dänischer Staatsbürger. Im Juni zogen seine Eltern aus Deutschland zu ihm und seiner Frau nach Kopenhagen. Eine geplante Dienstreise zum dritten internationalen Mikrobiologie-Kongress in New York, der vom 2. bis 9. September stattfinden sollte, musste Kaufmann wie viele andere Forscherkollegen kurzfristig absagen. Mit dem Überfall der Deutschen auf Polen begann der Zweite Weltkrieg.
Am 9. April 1940 besetzten deutsche Truppen Dänemark. Zwei Wochen später starb Fritz Kaufmanns Vater Albert an den Folgen einer Krebserkrankung. Fritz Kaufmann konnte seine Forschungen am staatlichen Serum-Institut zunächst unbehelligt fortsetzen. Doch als im Oktober 1943 die deutsche Gestapo mit der Deportation der dänischen Juden unter anderem nach Theresienstadt begann, waren auch er sowie seine Frau und seine Mutter von der Verhaftung bedroht. Wie ihnen die Flucht nach Schweden gelang, darüber hat Fritz Kaufmann später eindrücklich Zeugnis abgelegt.
Am 1. Oktober brachte mein damaliger Mitarbeiter Knipschild meine Frau, meine Mutter und mich zu seinem Vater aufs Land. Dort blieben wir bis zum 5. Oktober und wurden dann mit der Bahn nach Kopenhagen zurückgebracht, um nach Schweden überführt zu werden. Wir übernachteten in dieser Nacht vor der Flucht im Hause von Thorvald Madsen und wurden am 6. Oktober von Knipschild auf Umwegen zum Nordhafen von Kopenhagen in ein Fischerboot geführt. Dort wurden wir zusammen mit mehreren anderen Personen in dem untersten Raume dieses Bootes eng eingepfercht versteckt. Um 19.30 Uhr fuhr das Boot ab und landete um 21.30 Uhr in dem kleinen schwedischen Fischerorte Barsebäck, nördlich von Malmö. Unterwegs wurde meine Mutter seekrank und erbrach. Beim Aussteigen fiel sie und musste gestützt werden.
Schon wenige Tage nach der Ankunft in Schweden konnte Fritz Kaufmann, dank seiner ausgezeichneten Kontakte, seine Forschungsarbeit im Bakteriologischen Institut der Universität Lund fortsetzen. In Stockholm hielt er im November einen Vortrag über neue Gesichtspunkte zur Koli-Ätiologie der Appendizitis und Peritonitis. Am 10. Dezember 1943, dem Vorabend des 100. Geburtstags Robert Kochs, hielt er einen Vortrag an der Universität Lund über das Robert-Koch-Institut. Als die Sowjets im März 1945 Kaufmanns Heimatstadt Preußisch Stargard eroberten, kommentierte er dies in seinem Tagebuch wie folgt.
Dreimal die Heimat verloren. 1919 an Polen, 1939 an Hitler und 1945 an Stalin.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kehrte Fritz Kaufmann Ende Mai 1945 nach Kopenhagen zurück. Im August 1945 reiste er mit dem Schiff gemeinsam mit seiner Frau und seiner Mutter in die USA. Während seine Mutter zu seinem Bruder Alfred übersiedeln wollte, der schon länger in den Vereinigten Staaten lebte, hatte Fritz Kaufmann selbst ein einjähriges Stipendium der Rockefeller Foundation erhalten und verbrachte die folgenden Monate an der Columbia University in New York. Im August 1946 kehrte er nach Kopenhagen zurück und leitete am Staatlichen Serum-Institut über viele Jahre hinweg die von der Weltgesundheitsorganisation geförderte internationale Salmonella- und Escherichia-Zentrale. Es folgten noch mehr als 20 äußerst produktive Forscherjahre, in denen er große Reisen unternahm, eine Vielzahl an Doktorarbeiten betreute und neue Erkenntnisse veröffentlichte.
Zu den zahlreichen Auszeichnungen, die Fritz Kaufmann erhielt, zählen der Aronson-Preis, für den er 1958 erstmals nach Berlin zurückkehrte, sowie der Paul-Ehrlich- und Ludwig-Darmstädter-Preis, den er 1964 in der Frankfurter Paulskirche aus den Händen des damaligen Bundespräsidenten Heinrich Lübke entgegennahm. Zum 60. Geburtstag widmete ihm das Zentralblatt für Bakteriologie eine Festschrift, während ihm das Robert-Koch-Institut die Robert-Koch-Plakette verlieh. Im Sinne einer Wiedergutmachung wurde er rückwirkend zum Professor sowie 1966 zum Ehrenmitglied des RKI ernannt. Am Vorabend seines 70. Geburtstags richtete die Berliner Mikrobiologische Gesellschaft ihm zu Ehren eine Festveranstaltung aus. Darüber hinaus wurden ihm Ehrendoktorwürden der Universitäten Bern und Hamburg angetragen. Seinen in Buchform auf Deutsch veröffentlichten Memoiren gab er den Titel Erinnerungen eines Bakteriologen. Fritz Kaufmann starb am 27. September 1978 in Kopenhagen, wenige Monate vor seinem 80. Geburtstag. In Nachrufen wurde er als einer der Großen der Weltbakteriologie sowie als Primus Mundi der Salmonellenforschung geehrt. Die Hamburger Forscher Rolf Rode und Stefan Winkle bezeichneten ihn gar als einen unserer bedeutendsten und verdienstvollsten Mikrobiologen seit Robert Koch. Der wichtigste Preis der dänischen Mikrobiologie trägt bis heute seinen Namen. Aus diesem Grund haben wir Kontakt aufgenommen zu Cor Mølbak, einem dänischen Mikrobiologen, der über Jahrzehnte als Direktor der Abteilung für Infektionsvorbeugung am Staatlichen Serum-Institut in Kopenhagen gearbeitet hat. Wir haben das Interview auf Englisch geführt, weshalb ich Ihnen vorab eine kurze Zusammenfassung des Inhalts auf Deutsch geben möchte. Cor Mølbak schildert auf meine Frage hin, wie es zur Stiftung des Fritz-Kaufmann-Preises kam. Dieser wird seit 1991 jedes Jahr an einen herausragenden Vertreter der dänischen Mikrobiologie vergeben. Darüber hinaus berichtet Professor Mølbak, welche Spuren Fritz Kaufmann am Staatlichen Serum-Institut hinterlassen hat, welche Arbeitsmoral er an den Tag legte und zum Schluss anekdotisch auch, wie es um seine Kompromissbereitschaft bei fachwissenschaftlichen Fragen stand. Professor Mølbak, you received the Fritz Kaufmann Prize in 2001. What can you tell us about this prize? How long has it existed and how did it start?
Well, it's the most prestigious and important prize in microbiology. And it was established back in 1991 after the death of the wife of Fritz Kaufmann. So it was established as a memorial prize of Fritz Kaufmann in honor of the contribution that he made to microbiology globally. And it is meant to honor those who have made research that follow in the food track, so to say, of Fritz Kaufmann. Namely linking excellency in microbiology with important public health actions, as he did back in his career.
But it's a Danish prize, right?
It's a Danish prize, but it's the most important prize within microbiology. It's you receive a sizable amount of money in addition to the honor and the recognition of your contribution to the field of microbiology and public health.
Right. And it's given every year.
It's given every year, yes, since 91.
Right. It's been 30 years now, yeah.
It's been 30 years, and I had the honor of receiving it in 2001 for my research in bacterial diarrhea.
I mean, what other traces did Fritz Kaufmann leave behind at the Storten Serum Institute in Copenhagen?
He was invited to research back in 1933 when it was no longer possible for him to work in Berlin. And the director at the institute at that time, Torvald Madsen, he was very keen to create an international research environment in Copenhagen and was actually very successful in that. So I think he had no hesitation in inviting Fritz Kaufmann to Copenhagen, where he continued his research in classification of Salmonella and other gram-negative bacteria, but also started research in pneumococcal sera and trying to develop anti-sera for the treatment of pneumococcal disease. And he meant a lot for SSI, and he became the inspirator of many doctoral theses and attracted international researchers around the globe. So he was really a global person and maintained contacts both with his former colleagues in Germany, but also in many other places, France, United States, United Kingdom, Asia, like Japan. So it was an international research in environment that he maintained. So he really meant a lot for Danish microbiology, but also globally, as witnessed in the Kaufmann-White Salmonella typing scheme.
And you told me that there are also two oil paintings of Fritz Kaufmann in your institute, right?
Yes, there are visible remarks or visible signs of his presence. So we have a lot of photos, but also very nice oil paintings, and which is in the building where the executive management board now has its office. So he's really important for SSI, in addition to the prize and the scientific air that he left.
Maybe one last question. You told me in our initial interview that you got to know some of the people at your institute
Yes.
who worked together with Fritz Kaufmann.
Yeah.
What did they say about him? I mean, what kind of person was he? What was his attitude to work?
Yeah, to be honest, I think that many people have mixed feeling, because he was a very strict and hardworking researcher, but he was also very demanding. So I think, at least among the technicians, there were many who were afraid of him because of his very authoritative style. But he was also very helpful for those young researchers that he helped along the way. So I think there are two sides of that coin. And he often he came around 7 o'clock in the morning and started very early to work and to sit on the laboratory bench and help in unpacking the samples, and so he was really very active in the laboratory. And then he was very direct in the way that he approached students, saying, "So what did you do yesterday? What did you accomplish? And what are your plans for tomorrow?" So it was impossible to hide away and doing research sort of at your own speed and your own sort of premises. He was really very active in keeping the workforce active, so to say. Yeah,
right. And you told me that there is one sentence Kaufmann should have said,
yes,
what he thought about compromises in scientific work. Could you cite him?
Yeah, he had some disagreements about the classification of Salmonella, both with people at CDC in the United States and Colindale in the United Kingdom and at the Institut Pasteur in France. And he withdrew for some of this international work because he didn't want to make compromises. So the quotation is, "In scientific questions, there is no place for compromises like in the United Nations. I admit that I have done compromises in the past, but I'll not repeat such mistakes." So he regarded really a compromise as a mistake. So the concept of having a scientific consensus, that was really very far from his mind. He sort of kept on what his thoughts and ideas were, and were really unwilling to be persuaded of by others. So, for example, he maintained that each serotype of Salmonella was a new species, and I think he maintained that viewpoint until his death. So, and it was only after his death that it was possible to change that nomenclature, because he was so influential.
Right.
But he didn't want to make any compromises, like in the United Nations. Yeah.
Very interesting. So, yes. Thank you very much, Professor Mölbak, for this interview.
You're welcome.
Ja, ich hoffe, Ihnen hat die Podcast-Folge über das Leben von Fritz Kaufmann gefallen und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Episode der Erinnerungszeichen wieder dabei sind. Ein herzlicher Dank geht an Professor Antje Flieger und Professor Cor Mölbak, meinen Gesprächspartnern in dieser Folge. Beim nächsten Mal erzähle ich Ihnen dann die Lebensgeschichte von Alfred Kohn. Bleiben Sie gesund. Und auf Wiederhören.
Erinnerungszeichen ist ein Podcast des Museums im Robert-Koch-Institut. Projektleitung Esther Maria Antau. Autor und Sprecher Benjamin Kunz. Introsprecher Hans-Dieter Rutsch. Sprecherin Nadine Gehr. Gastsprecher Ingolf Alwert. Produktion Christian Köpke und Philipp Schunke von Japola. Musik Philipp Loof.